Herzlich willkommen zu Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben. Wir sind Julia
und Johanna und sprechen mit viel Herz und Offenheit über das, was sonst nur in unseren Gedanken bleibt.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Hi!
Hello!
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du da bist, Jule. Thema ja. Vermeidung haben wir jetzt uns rausgesucht für die heutige Folge. Ich freue mich, bin ganz gespannt. Du hattest ja auch gesagt, du hast dich schon so ein bisschen auch beschäftigt mit dem Thema, weil du es jetzt in letzter Zeit auch in deinen Reels oder in Instagram generell auch aufgegriffen hattest.
Ja.
Ja, was hast du denn vielleicht, kannst du benennen, was du so ein bisschen auch herausfinden konntest zum Thema Vermeidung für dich und auch als Definition, glaube ich, hattest du dich ja auch ein bisschen damit beschäftigt? Kannst du es
ja
nochmal wiedergeben für dich?
Es war, also angestoßen ist das Ganze, oder das Ganze wurde so, möchte ich es gerne formulieren, das Ganze wurde angestoßen beim Gespräch in der Schule, die mir dann sagten, naja, wir wollen halt nicht, dass ihre Tochter vermeidet. Und ich weiß, dass ich auch immer wieder so diesen Gedanken im Kopf habe, oh Mist, jetzt vermeide ich. Also gar nicht über jemand anderen, sondern wirklich auch in Momenten, wo ich was nicht tun möchte, dass mein System mir sagt, oh Mann, das machst du nur, weil du ja jetzt vermeidest. Und dieser Gedanke macht mich ganz schön sauer häufig und aggressiv auch, weil ich mir denke, ja, aber ne, ich kann jetzt gerade gar nicht anders. Also da ist so ein Zwiespalt auch in mir, merke ich. Das heißt, Vermeidung ist bei mir immer schon so ein Red Flag-Thema gewesen, also so ein rotes Tuch. Und da kam es natürlich meiner Tochter gegenüber und das war natürlich für mich dann noch krasser irgendwo. Deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und das, was ich gefunden habe, was ganz spannend ist, Vermeidung hat immer was mit einer Angst zu tun. Also Vermeidung ist ein Mechanismus, der ausgelöst wird, wenn eine Angst dahinter steckt. Das ist erstmal so das, was ich als Definition rausgesucht habe. Das heißt, die Person, die entscheiden kann, ob es Vermeidung ist oder nicht, ist eigentlich nur die Person selbst, die es hat. Von außen kann es nämlich sein, dass es aussieht wie Vermeidung und es einfach eine Entscheidung dagegen ist.
Ja, ist richtig. Also sehr spannend, du bringst es jetzt auch gleich in Zusammenhang mit Angst. Und ganz häufig ist ja auch, also das lohnenswert, Vermeidungsverhalten in Bezug auf Angst zum Beispiel zu zeigen, ist ja erstmal auch etwas sehr Nachvollziehbares. Also bleiben wir mal bei einem, keine Ahnung, anderen Beispiel. Ich habe Angst zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen oder so. Ne? Also das kennen ja vielleicht manche Menschen von sich. Und dann sage ich vielleicht den Zahnarzttermin ab. Kurzfristig ist das etwas sehr Entlastendes, ne? Wenn ich das erstmal nicht machen muss, wenn ich da jetzt nicht hin muss, wenn ich dann vielleicht keine Schmerzen aushalten muss oder sowas. Und das fühlt sich erstmal entlastend an. Meistens macht sich dann Erleichterung breit. Und kurzfristig ist das also wie so ein Selbstverstärker, weil es lohnt sich halt eben für uns zu vermeiden. Und langfristig kann das dann aber auch negative Punkte mit sich bringen. Nämlich, dass die Angst vielleicht dann nicht adressiert wird, dass nicht eine neue Lernerfahrung gemacht wird, das ist das Spannende übrigens beim Thema Angst, ne? Wenn wir relativ lange uns von Angst leiten lassen und tatsächlich in eine Vermeidung aufgrund von Angst gehen, wird die Angst potenziell sogar stärker. Also die baut sich eigentlich auf, die Erwartungsangst, die Angst vor der Angst, wie man sie ja auch so schön nennt, wird tatsächlich immer größer. Oder nicht immer. Immer ist ein Wort, was ich an der Stelle streichen will, aber wird potenziell größer, vielleicht so. Und das ist ja dann in der Langfristigkeit also eigentlich keine sinnvolle Strategie. Von daher verstehe ich voll, dass bei dir im Intern auch so aufkam, ja, ich darf vielleicht nicht vermeiden und Vermeidung ist nicht gut. Und jetzt machst du ja aber nochmal einen spannenden Aspekt auf, nämlich du sagst, naja, im Außen kann es ja auch manchmal aussehen wie Vermeidung, aber vielleicht ist es das gar nicht, sondern vielleicht ist es eine ganz bewusste Entscheidung. Und dann kann es ja auch was mit Selbstschutz zu tun haben. Hätte ich theoretisch sogar auch noch ein anderes Beispiel, was ich damit reinbringen könnte von einer Patientin, wir wollten eigentlich traumatherapeutisch arbeiten, hat tatsächlich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, viele, viele Belastungen aus der Kindheit, viele wirklich auch hochtraumatische Erlebnisse, die sie in Kindheit und Jugend erlebt hat und wir wollten da dran, die Patientin ist aber auch MS erkrankt und die Patientin hat gemerkt, dass sich ihre MS in dem Moment, wo wir daran gearbeitet haben, an den traumatischen Erlebnissen und wo wir die durchgesprochen haben, dass sich die MS-Symptomatik verschlechtert hat. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, wir sind natürlich genau an dem richtigen Punkt und an dem wichtigen Punkt, da jetzt eigentlich weiter dran zu bleiben, weil es scheint ja irgendwie einen Einfluss zu haben, auch vielleicht das Trauma auf die MS-Symptomatik. Und da wäre ich jetzt übrigens gleich auf deine Perspektive super gespannt mit dem Somatic Experiencing, was du dazu denkst. Die Patientin hat dann aber gesagt, ich möchte gerade nicht daran weiterarbeiten. Und jetzt kann man ja von außen sagen, ist Vermeidung. Ja, also ja, sie hat sich entschieden dazu, letztendlich nicht diesen Weg jetzt weiterzugehen und die Traumatherapie weiter fortführen zu wollen, sondern sie hat gesagt, ich möchte lieber so einzelne Momente vielleicht rausgreifen, die mich besonders belasten, aber immer gucken, dass es für mich noch gut aushaltbar ist und nicht zu viel, nicht jedes Mal, wenn ich komme, quasi Traumatherapie machen. Völlig nachvollziehbar. Und wir haben es dann auch als eine Art von, ich sag jetzt mal, Selbstschutz definiert. Auch wenn es natürlich einen Vermeidungsaspekt hat. Und das ist so ein bisschen auch die Komponente, ne? Wir hatten das auch mal in einem anderen Podcast. Jetzt kann man sich alles irgendwo auch schönreden. Also wenn mein Gehirn mir sowieso im Nachhinein das irgendwie schönredet, was ist dann überhaupt noch wahr? Und das ist jetzt vielleicht auch die interessante Frage, finde ich, hier an der Stelle. Hat sie vermieden? Ist es Selbstschutz? Ist es nicht vielleicht einfach auch beides? Und es darf einfach auch okay sein, dass sie einfach eine Entscheidung für sich getroffen hat. Und wie gehen wir damit jetzt vielleicht auch auf der therapeutischen Seite um? Oder wie gehst du damit vielleicht jetzt auch um, ne? Wenn du das hättest, würdest du sie dann versuchen, drüber zu pushen im Coaching? Ich habe es für mich nicht getan, ne? Weil ich einfach sehe, gut, da hat sich jemand für sich entschieden und das akzeptiere ich. Auch wenn ich sehe, dass es eine Vermeidungskomponente mit beinhaltet.
Ich finde es super spannend, weil das, was bei mir durch all das, was du gerade erzählt hast, reingekommen ist, es ist das Gleiche. Vermeidung ist für mich ein anderes oder eine andere Perspektive. Es ist aber das Gleiche vom Grundsatz her wie Selbstschutz. Weil ich vermeide, und da kommt vielleicht genau das, was du ja auch gefragt hast, rein, ich vermeide, weil ich mich noch nicht, ich sag jetzt mal, stark genug fühle, noch nicht bereit. Gewappnet genug, bereit genug, danke, genau, bereit genug fühle, mich dem zu stellen, was auch immer, ne, das ist, der Angst, dem potenziellen Outcome, das, was ich erwarte, was passieren wird. Ich habe noch nicht genug, genau, ich habe noch nicht genug, was auch immer ich brauche, getankt, um das zu bewältigen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Hinweis von unserem System. Und es ist ein Schutz hin. Also es ist ja ein Schutz.
Ja.
Und ich glaube, und dieser Punkt, diese feine Linie, die du angesprochen hast, das ist immer das Entscheidende. Wann fange ich an, es mir schön zu reden. Also ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Das sind für mich Schönreden-Perspektiven. Ne? So dieses, okay, es ist ja gar nicht so schlimm und es wird ja dann auch vielleicht so und so. Und ach, guck mal, ne, Zahnschmerzen ist ein ganz tolles Ding. Ja, ich kann ja da auch dann einfach ein bisschen Betäubungsmittel drauf schmieren, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm und so weiter und so fort. Ich kann ja wirklich auch Dinge unternehmen, um es nicht mehr, um es weiter zu vermeiden, um in der Sprache zu bleiben, oder um meinen Selbstschutz weiterhin aktiv zu halten. Und für mich hilfreich heute ist zu gucken, was braucht es, um der Person, also was muss sie tanken, ne, um in dem Bild zu bleiben. Was ist das, was die Person vielleicht imaginär manchmal, ne, das ist so, du wolltest die Coaching-Richtung wissen dazu, das wäre, also mein Vorgehen wäre potenziell zwei Richtungen. Ich würde erstmal schauen, was sind denn die MS-Symptome, die kommen, weil manchmal sind jetzt, um Bezug auf deine MS-Patientin zu nehmen, weil manchmal sind Symptomatiken etwas, was als schlecht definiert ist in unserem System, in unserer Interpretation dessen, was der Körper macht.
Voll, ja.
Es ist aber eigentlich eine Entladung. Zum Beispiel, wenn du mit Schockmenschen arbeitest, die einen Schock hatten zum Beispiel. Die fangen ja irgendwann an, den durch Zittern zu entladen. Und dieses Zittern ist unkontrollierbar, was für jemanden potenziell als falsch, auch wenn du, ich sag jetzt mal, draußen anfängst, ne, dich zu schütteln oder ähnliches, dann werden dich Menschen angucken und werden von dir denken, hey, warum schüttelst du dich jetzt? Dabei ist das eine Entladung, die gewünscht ist, wenn wir an Themen arbeiten. Und deswegen habe ich gemeint, ne, ich habe auch eine Klientin, die dann einen Jucken zum Beispiel im Gesicht kriegt oder so einen Bitzeln oder ähnliches. Und das empfindet sie als super, das ist super unangenehm für sie. Und es ist Teil der Lösung.
Ja, es ist eine Reaktion des Körpers, wie er versucht, natürlich auch einen Spannungszustand vielleicht, der sich intern emotional präsentiert, über den Körper auch abzuleiten.
Ja.
Ja, absolut. Exakt.
So, das war diese eine Seite, nur zu gucken, okay, was sind denn die Symptomatiken und wie kann man eventuell durch genau das zu erklären, nicht es übergehen, sondern vielleicht für sie, manchmal ist es so, da habe ich festgestellt, dass wenn ein anderes Verständnis auf das, was einem oder das, was dem Körper oder das, was einem passiert, weil der Körper gerade irgendwas tut, was er nicht vermeintlich nicht tun soll, dass wenn da eine neue Perspektive drauf kommt, dass es haltbarer ist für die Klienten. Also im Prinzip damit haltbarer im Sinne von, es ist okay, dass es passiert. Ne? Das ist so eine andere Sichtweise auf einmal drauf.
Ja, so ein Reframing, so eine Neubewertung auch. Das darf sein und das ist vielleicht sogar gut, dass das
genau.
So ist.
Genau. Und ja. Und wenn es natürlich schmerzhaft und unangenehm ist, dann muss es super, super, super dosiert sein. Das ist sowieso das, die kleine Schritte. Aber das ist genau das, was
Baby
ihr
Steps.
Macht eigentlich.
Ja.
Ja, aber das ist genau das, ne? Das ist so cool. Ja. Guck mal, wie schön sie da auch gesagt hat. Ne, ich brauche das nicht jedes Mal. Mega cool. Selbst,
voll.
Wirklich, nicht nur Selbstschutz, sondern auch für sich selber so einzustehen und zu sagen, das ist das, was ich brauche und das ist das, was ich nicht brauche, finde ich total gigantisch.
Absolut. Und ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sprechen jetzt hier von Traumatisierung. Das heißt, eine Person hat in ihrem Leben schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass über ihre eigenen Grenzen drüber gegangen wird. Wenn ich jetzt also therapeutisch genau dieses Modell wieder mitbedienen würde, also ist mir egal, ob sie sagen, sie wollen das nicht, aber Vermeidung ist schlecht und deswegen müssen wir jetzt aber, ob sie das jetzt gut finden oder nicht gut finden, ob sie mir jetzt eine Grenze zeigen oder nicht, ob sie jetzt Nein sagen oder nicht, das ist mir ganz egal, weil therapeutisch ist es jetzt an der Zeit, das zu tun. Das wäre genau das Muster, was ich wieder bedient hätte, sie über ihre eigene Grenze drüber zu bringen und ihre Grenze zu missachten. Genau das, was sie eigentlich in der Kindheit und Jugend immer wieder als Erfahrung gemacht hat. Von daher ist dieses Grenzenwahren, finde ich, im Rahmen von Traumatisierung für mich zumindest als ganz, ganz zentral. Und da immer
so
zu gucken.
So gut. Ja. Dass du das hier mit reinbringst, weil das ist so ein wichtiger Aspekt. Als ich dir zugehört habe, dachte ich mir so, yes, Balsam für meine Seele. Das ist genau das, was so wichtig ist, eben mal das stehen zu lassen. Ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum Vermeidung bei mir weil es rückt sofort in eine negative Ecke. Weißt du, das rückt sofort in die Bewertung, sofort in dieses, du willst es nicht tun, sofort in dieses, es gibt einen Grund, warum du das nicht tun kannst. Ne, das ist kein, du kannst nicht. Nein, du willst nicht. Vermeidung ist bei mir sofort ein, vielleicht ist das genau dieser Punkt, ne? Dieses Vermeidung hat immer diese negative Konnotation, du machst das nicht, weil du nicht fähig bist. Ich will nicht, wohnt in der ich kann nicht Straße. Andersrum, ich kann nicht, wohnt in der ich will nicht Straße, so rum.
Ja.
Ja. Das ist das, da ist der sehr gut. Da ist der Punkt bei mir zumindest.
Ja, ich habe jetzt gerade geschmunzelt, weil also vom Prinzip her das, was du ja auch vorher gesagt hast, so dieses, vielleicht braucht es ja auch erst noch mehr Sicherheit, vielleicht braucht es erst noch was im Inneren, um das überhaupt dann angehen zu können und aus der Vermeidung rauskommen zu können. Und ich wäre da total bei dir. Und gleichzeitig geht das ja von derselben Hypothese aus, dir fehlt noch etwas. Du bist noch nicht gut genug, in Anführungsstrichen. Ich mache es jetzt ganz plakativ, ne? Aber dir fehlt noch etwas, du hast noch eine Inkompetenz und die musst du erst überwinden und dann kannst du. Und da denke ich jetzt gerade so, also es fällt mir jetzt gerade erst auf, ne, weil du das jetzt so angesprochen hast, denke ich jetzt gerade so, ja, aber das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt das, was ich vermitteln möchte. Also das ist jetzt auch nicht meine Haltung im Grundkern. Also schon irgendwo, aber das ist eigentlich nicht die Haltung, die ich leben möchte. Also es ist sicherlich eine alte geprägte Überzeugung in mir, die das sagt, da braucht es dann erst noch mehr, da musst du dann erst noch dich weiterentwickeln und dann kannst du. Und irgendwo ist natürlich auch ein Anteil richtig davon. Ich glaube, ich hatte dir das mal erzählt.
Red gerne rein. Bevor wir weitermachen und du den nächsten Schwenk machst, was ist denn die Haltung, die du vertreten willst?
Dass es okay ist, egal in welche Richtung, und dass es nicht mehr oder weniger von irgendetwas braucht, sondern dass die Person ganz eigenmächtig und selbstständig entscheiden kann, was sie eben tun möchte oder nicht tun möchte, ohne da eine Hypothese zu haben, ja, wenn sie das aber mehr hätten, dann. Wobei, und da merke ich jetzt gerade, während ich das ausspreche, merke ich gerade in mir, da fängt was an zu rebellieren, weil, und da haben wir das wieder, verhaltenstherapeutisch werden wir dahingehend ausgebildet, dass Vermeidung potenziell etwas ist, was eine Störung nicht nur aufrechterhält, sondern sie im schlechtesten Fall sogar verstärkt. Das heißt, wir akzeptieren den Krankheitswert, den eventuell sogar Leidensdruck, und das steht bei mir so im Gegensatz dazu. Das ist so dieses, da merke ich so ein richtiges inneres, ich will doch aber, dass es für sie besser wird. Ich will doch aber einen Fortschritt erbringen. So, ich möchte doch damit irgendwie was hilfreich tun. Und dann gibt es aber diesen anderen Anteil, der in mir sagt, nö, wenn die Person das doch aber nicht möchte, dann will ich genau diese Haltung eigentlich auch leben, dass es okay ist, wenn sie das halt nicht möchte. Punkt. Fertig, aus. So.
Ja. Zwei Punkte dazu. Ich habe so das Gefühl, dass dein Menschsein-Anteil da so ein bisschen dem gegenübersteht, was du gelernt hast. Und die Menschen kommen ja zu dir. Ich glaube, da ist es wichtig zu trennen, was ist mein Persönliches und was ist mein Professionelles, weil Menschen kommen ja zu dir.
Ja.
Ja, genau. Weil sie Hilfe wollen dabei.
Eben.
Also, ne, du hast ja ganz konkret den Auftrag, sie aus der Vermeidung rauszuholen.
Ja, und manche kommen
weil sie
auch
alleine nicht kommen.
Genau, und sagen ja auch, ich will lernen, mit der Angst anders umzugehen. So.
Ja.
Ja.
Das ist ja eine ganz andere Perspektive, als ich jetzt bei meinem Kind zu Hause habe.
Ja.
Ich bin Mutter und damit habe ich irgendwo den Auftrag, wenn auch nicht so oft, so ausdrücklich aufgeschrieben, aber ich habe den Auftrag, meinem Kind beizubringen, wie Leben funktioniert, ne? So in einer gewissen Form.
Und wie wir vielleicht auch unseren Gefühlen begegnen können.
Ja, das fällt für mich da alles mit rein, ne? Wie Leben als Mensch mit all den Gefühlen und Dingen, die ich nun mal so habe und wahrnehme und die mir so täglich passieren, wie ich damit umgehen
kann. Mhm.
Und natürlich möchte ich dann nicht, dass mein Kind in Vermeidungen hängen bleibt.
Ja.
Und ich möchte auch nicht, dass, weil ich immer Druck von außen ausgeübt habe, sie lernt, dass Vermeidung überlebt oder über das, die Brücke, die sie bilden muss, weil das ist im Prinzip das, was fehlt. Ne? Es ist im Prinzip, du stehst auf der einen Seite von einem Fluss und du weißt, du willst auf die andere Seite, aber du siehst keinen Weg. Um es mal ganz abstrakt zu machen, ne, um mal das ganze Emotionsding rauszumachen, aber du siehst keinen Weg. Der Fluss, keine Ahnung, im Zweifel siehst du, dass da Wasser drin ist, du weißt nicht, wie tief er ist, du weißt nicht, was für Fische da drin sind und es ist keine Brücke in der Nähe. Und
oder sogar im Sinne von Angst sind da Krokodile, die dich bedrohen.
So, oder so. Ne, oder vielleicht siehst du Piranhas hochspringen. Also,
ja, genau.
Ich sag mal, das Bild kann dimensionsmäßig erweitert werden und wenn du es jetzt nochmal ganz krass machen willst, mit dem Zahnarzttermin, der ansteht, ist es so, dass von hinten quasi wie so eine Wand kommt, die dich irgendwann in den Fluss reindrücken würde, außer du findest einen Weg über den Fluss drüber oder
über die Wand.
Oder du löschst halt die Wand, indem du den Arzttermin absagst, ne? Um in dem Bild zu bleiben.
Ja, stimmt. Ja.
Und eigentlich geht es doch darum, für mich als Mutter zumindest, zu sagen, okay, was braucht sie, um einen Weg für sich zu finden? Und zwar so selbstständig wie möglich. Mhm. Ne, von mir unterstützt, ja. Aber ich sage ihr doch nicht, ob die jetzt eine Mauertreppe drüber bauen muss, ob sie sich ein Boot bauen muss, ob sie sich einen Taucheranzug leisten muss. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Wenn ich aber Druck ausübe, was ja wieder diese Wand da im Hintergrund wäre, provoziere ich eine Entscheidung. und vielleicht einfach eine Entscheidung, die heißt, okay, dann schwimme ich da durch. Aber das ist nicht was, was sie dann ohne Druck beim nächsten Mal wiederholen kann. Also ich weiß nicht, ob das irgendwo Sinn macht, aber für mich ist das so, das ist keine gute Lernerfahrung.
Genau,
für
das
mich,
wollte ich
sondern
gerade
das
sagen.
Ist, ja. Okay, dann bitte.
Nee, du darfst gerne Fortführung. Also das war genau mein Gedanke, dieses, es ist keine gute Lernerfahrung, die wir ja eigentlich schaffen wollen, im Sinne von, ich habe jetzt für mich eine Selbstwirksamkeit kreieren können, ich konnte etwas mit meinen eigenen Fähigkeiten lösen und eine gute Erfahrung machen, sondern es ist ich wurde da jetzt irgendwie zu gezwungen. Ich habe zwar eine Erfahrung gemacht und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich überlebt habe oder ne, dass es einigermaßen gut vielleicht ausgegangen ist, aber es wäre sehr unangenehm. Eigentlich wäre ich auch in diesem Moment nicht gerne gewesen, wenn ich es mir jetzt nochmal in der Rückschau aussuchen könnte. Und das haben ja tatsächlich gar nicht mal so selten auch Kinder, die gedrängt werden, sich etwas zu stellen. Sie haben danach schon das Erfolgserlebnis. Ja, ich habe es geschafft. Das ist natürlich etwas sehr Verstärkendes im Sinne von, okay, ich kann mich meiner Angst also auch stellen, brauche sie nicht unbedingt vermeiden und kann mich danach stolz zum Beispiel fühlen. Und gleichzeitig kann sich der Weg, während wir nicht vermieden haben, also das Aushalten der Angst, trotzdem sehr unangenehm angefühlt haben. Und ich glaube, das wird es in beiden Fällen, also auch mit Druck oder auch ohne Druck, also auch wenn es selbstbestimmt ist, kann es sich potenziell unangenehm anfühlen in den Momenten. Ich glaube aber, dass die Abspeicherung sozusagen im Gehirn besser funktioniert, wenn es etwas Selbstgewähltes war, als wenn es etwas Fremdauferlegtes war. Das ist meine Hypothese, das könnte ich jetzt nicht mal belegen, aber das ist irgendwie so für mich mein Eindruck aus meinen Erfahrungen in Begleitung, aber auch mit mir selber, ehrlicherweise.
Ja.
Ja.
Das ist die Hypothese, die ich auch ziemlich verankert in mir habe, ehrlicherweise. Jetzt, wo du das so, also ich merke, dass mein Inneres nickt und das ist die Hypothese, die ich auch anlege. Und es geht gar nicht darum, für mich zumindest, weil du ja auch noch gesagt hast, ne, das ist beides unangenehm. Es ist eine andere, also ja, es ist beides unangenehm an unterschiedlichen Stellen. Und mir persönlich geht es gar nicht darum, das Unangenehme immer zu vermeiden. Mhm. Da haben wir auch wieder vermeiden, ne?
Ja, genau. Aber witzig, ich wollte genau diese Worte in der Kombination, wie du sie gerade genannt hast, kam
natürlich.
Mir auch gleich in den Kopf. Witzig, ja. Wie manifestiert das auch ist, ist echt Wahnsinn.
Ich denke auch, dass das was ist, was wir beide jetzt sicherlich gelernt haben, oder also wahrscheinlich nicht nur wir, sondern dass Menschen das über auch die Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit machen, definitiv auch erlernen, wie man mit Vermeidung umgeht und wie man die Dinge angeht, in Anführungsstrichen. Ich denke, das ist definitiv was, was man genau in solchen Situationen in der Kindheit, wie ich die jetzt mit meiner Tochter zum Beispiel habe, die man dort lernt.
Absolut. Ich weiß nicht, ob es das in dir auch gibt, in mir zum Beispiel, gerade um das Thema Vermeidung oder auch Angst, Umgang mit Angst. Ich habe früher ganz häufig Angst gar nicht zulassen wollen, also gerade so in der Jugendphase. In der Kindheitsphase, glaube ich, war das noch anders. Ich denke, wenn man da jetzt unsere Eltern fragen würde man wahrscheinlich schon oder könnten wir wahrscheinlich schon auch hören, doch, da war Angst und ne, so und so. In der Jugendphase weiß ich, dass ich ganz häufig ganz bewusst das wie versucht habe auszublenden. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Wir waren gemeinsam mit einer Freundesgruppe unterwegs gewesen und waren dann irgendwann abends quasi bei einer Freundin zu Hause angekommen, die hatte sturmfrei und da war eine riesengroße Spinne. Und also riesengroß in Anführungsstrichen, das war halt so eine, wie heißen diese, Winkelspinnen, glaube ich, ne? Also schon eine größere Spinne und die auch relativ schnell unterwegs war. Und gerade die ganzen Mädels, Spinne und Angst und kann das jemand wegmachen? Und ich weiß, ich habe das auch in mir empfunden. Ich habe auch Ekel und ich habe auch Angst in mir empfunden, aber ich wollte cool sein. Und ich wollte diejenige sein, die auf gar keinen Fall diese Angst nach außen zeigt. Auf gar keinen Fall, ne? Weil ich habe keine Angst. Ich doch nicht. Und bin da ganz beherzt in diese Ecke reingelaufen, auf diese Spinne zu und hab die wirklich mit der blanken Hand versucht anzufassen. Sie ist weggekrabbelt, also sie war schneller als ich. Aber ich war vollen Mutes, sie einzufangen, mit der Hand. Wohl bemerkt, ohne Konsum von Alkohol, ne? Also ohne Konsum jeglicher, ich sag jetzt mal, vielleicht auch angstlösender Mittel oder sowas. Ganz interessant. Also das heißt, ich habe versucht, besonders stark nach außen hin zu wirken, aber ich weiß, innen drinne hat sich eigentlich alles zusammengezogen und wollte eigentlich auch fliehen und wollte eigentlich auch genauso reagieren wie die anderen, hab mir das aber selber nicht erlaubt, weil ich stark sein wollte, weil ich auch als cool angesehen werden wollte. Schau mal, die Jo, die kann das, die hat keine Angst. Also diesen Zugang zu Angst und zu auch Vermeidung, dass ich das auch wieder spüre und dass ich das auch wieder zulasse und dass ich da auch authentisch mit mir werde, habe ich erst wieder lernen dürfen. Kam tatsächlich bei mir erst im Rahmen dann auch der, ich sag jetzt mal, des Studiums, kam das mehr und mehr. Und dann nochmal auch in der Konfrontation mit den Inhalten in der Ausbildung, in der psychotherapeutischen Ausbildung, wo ich für mich auch nochmal drauf geleuchtet habe und gemerkt habe, ach ja, spannend. Angst ist eine Emotion, zu der ich mir den Zugang ganz häufig verboten habe, nach außen hin zumindest auszuleben.
Ja. Bin ich, also du hast gefragt, ob es bei mir auch so ist. Ja, definitiv. Und deiner Geschichte lauschend ist mir aufgefallen, dass du es ja trotzdem geschafft hast. Warte ganz kurz, ich sortiere mich gerade einmal, was ich sagen möchte.
Kenne ich.
Angst ist eine sehr lebende Emotion, kann eine sehr lebende Emotion sein. Das heißt, in dir muss es irgendwo einen Zugang gegeben haben zu genug Ressource, um die Brücke jetzt wieder zu nehmen als Beispiel. Das heißt, du hattest irgendwo eine Brücke, um für diesen Moment sie aufzupusten und sie über den Fluss zu machen. Das heißt, diese Kompetenz besitzt du irgendwo in dir. Der Zugang zur Angst, sei mal, ne, ja, okay, der ist vielleicht in dem Moment in den Hintergrund geraten und vielleicht war das die Brücke. Also ich glaube, das, worauf ich hinaus will, ich versuche, oder andersrum, ich verstehe mittlerweile ganz häufig, ja, Angst ist bei uns beiden jetzt, vielleicht auch in unserer Familie, das ist jetzt zu weit gegriffen, aber definitiv bei uns beiden. Eine Ausbildung, die ich gemacht habe. Genau, da ging es um die Grenze zwischen Therapie und Coaching. Und da war auch die Frage, wovor hast du Angst? Und ich saß in diesem Raum und alle haben so erzählt, ja, davor, dass mein Kind stirbt und davor, dass alle möglichen Sachen. Und ich habe mir das so angehört und habe das versucht, auf mich zu übertragen und habe gemerkt, ich habe keine Angst. Und ich habe mich so scheiße gefühlt in dem Moment, weil da so ein bisschen so, okay, irgendwas ist hier komisch, Moment kurz, ich komme auf keine, also, ne, und habe dann auch genau das formuliert, als ich dran war und ich habe gesagt, mein erster Impuls ist, ich habe keine Angst. Ich vermute, ich habe schon Angst, aber wenn du mich jetzt so point blank, ne, also so
unvermittelt
fragst, ja genau, so unvermittelt fragst, einfach so, wovor hast du Angst, sage ich dir, nix.
Ja, und spannend.
Auch ich habe mir diesen Zugang erst erarbeiten müssen. Auch einfach weil, und ne, das ist dann so das, was so im Nachhinein kommt, so wie bei dir die Geschichte mit der Spinne kommt, kommen bei mir im Nachhinein auch so Geschichten, wo ich mir denke, okay, das stimmt eigentlich nicht, ne? Gerade so im Dunkeln nachts nach Hause laufen. Meine Fresse, das hat mir Angst gemacht, heute mittlerweile wirklich nicht mehr. Weil ich die Angst bewusst wahrnehmen kann und das okay für mich ist, dass sie mit mir läuft. Ne? Und ich weiß, dass durch die Angst ich einfach ein bisschen bewusster mit meiner Umgebung umgehe. Aber früher war das wirklich so, dass ich mich nach jedem Knacken umgedreht habe, dass ich wirklich auch wenn ich nur erzähle, reißen sich meine Augen auf übrigens. Ne? Also ich war wirklich hyperfokus auf jegliches Geräusch, auf Interpretation von allem in meiner Umgebung und. Also für mich nachts alleine irgendwo lang zu laufen, war eine Riesenherausforderung.
Kann ich gut nachempfinden. Ich denke, dass vermute ich jetzt mal gerade auch viele weibliche Personen, dieses Gefühl von Unsicherheit. Ich glaube, das ist ja auch was wir ganz häufig geprägt kriegen von zu Hause. Ja. Ne? So, das pass auf
natürlich,
dich auf.
Natürlich, wann passieren Überfälle?
Genau. Nachts in der dunklen Gasse, ne? Und andere Gewaltverbrechen oder auch sexuell motivierte Verbrechen. Ja.
Und dann gab es diesen Moment, wo ich über den Parkplatz damals noch bei der Audi bin. Das war gerade das Licht, es war Abenddämmerung, es war im Winter und nicht Abenddämmerung, sondern es war Abend, ne? Ich glaube 6:30 oder 7 und da ist es im Winter nun mal schon dunkel. Und aufgrund von der Baustelle waren die Lichter, die sonst immer an waren, aus.
Mhm.
Und ich bin über diesen Parkplatz und irgendwann kam mein Chef, eine Woche später oder so, und ich bin immer wieder über den Parkplatz und habe immer wieder Angst gehabt. Und eine Woche später hat mein Chef dann gefragt, eine Umfrage gemacht, ob es denn jemanden gibt, der sich davon gestört fühlt, dass dort kein Licht ist. Das ist eine Umfrage, die von der Audi kam.
Wow.
Und dann habe ich, fand ich auch cool, und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, dass ich mich unwohl fühle, da über den Parkplatz nachts alleine zu gehen. Und anstatt er so sagt, ah, okay, nehme ich mit, danke für die Info, sagt er, ja, frag doch das nächste Mal, ob ein Kollege mit dir mitläuft oder nimm doch eine Taschenlampe oder, also schlimm ist es doch gar nicht. Also es war, genau.
Dun, dun.
Und ich glaube, ja, und das ist so die Erfahrung, glaube ich, die ich häufig gemacht habe, wenn ich Angst geteilt habe, ist, dass man mir Lösungen vorgeschlagen hat, die, und ehrlicherweise eine Taschenlampe zu nehmen, hat es für mich nicht besser gemacht.
Ja.
Ich sag's mal so platt, wie es ist, ne? So dieses vielen Dank für die Information, das habe ich auch schon probiert.
Mhm.
Meine Handytaschenfunzel ist aber absolut nicht hilfreich. Und damals die Idee, nur einen männlichen Kollegen zu fragen, ob er mich zu meinem Auto begleitet, boah, krass, ne? Wie sehr will ich denn hier Damsel in Distress, wie nennt sich das denn? Ne? Retten das kleine Mäuschen.
Mhm.
Wie sehr will ich denn dieses Bild bitte noch?
Ja.
Dann bin ich komplett unten. Also das war so die Überlegung.
Ist
so
auch spannend.
Dann bin ich komplett unten durch. Ne? Dann nimmt man mich nicht mehr ernst. Dann nimmt man mich nicht mehr für voll. Ja. Wenn ich das zulasse,
ja,
dass ich quasi so dieses typisch weiblich, ne, die hat vor allem Angst, die muss begleitet werden, wenn ich so diese Frauenrolle, wenn ich dann das nächste Mal irgendwas sage, nimmt mich keiner mehr ernst.
Ja. Das ist auch interessant, ja. Also wenn ich Angst quasi nach außen zeige, dann bin ich nicht mehr stark, dann werde ich nicht ernst genommen, dann werde ich in meiner Kompetenz vielleicht auch nicht gesehen, dann bin ich ja das kleine Mäuschen, was irgendwie versorgt werden muss. Ach, ja, super, ja, das stimmt. Das sind
und was
auch
da übrigens kommt, spannend,
ja?
Was da übrigens kommt, weißt du, was wir vermieden haben?
Hilfe anzunehmen.
Exakt. Also im Prinzip war die Angst vor der Sache nicht so schlimm, wie die Angst davor, bloßgestellt zu sein oder sich zu zeigen sozial in seiner eigenen Verletzlichkeit oder sich zu zeigen in seiner Angst.
Auch spannend. Ja, es hat eigentlich ein soziales Thema gerade, ne? Also desto mehr wir jetzt da reingehen, hat es eigentlich so diese soziale, was war ja in meiner Anekdote eigentlich auch so und in deiner auch gerade.
Mhm. Ja,
das hat sich ja total,
genau,
ne? Da waren ja total die Ebenen, wo es sich dann doch auch wieder überschnitten hat. Nämlich, was denken denn jetzt eigentlich die anderen, wenn ich, ne? Und wie will ich im Außen
welche
wirken?
Identität will ich darstellen?
Ja, exakt. Genau. Ne? Ich die Starke. Julia Johanna die Starke. Die Kompetenten, die Selbstsicheren, die kein Problem damit haben. Ja, auch spannend.
Und es ist interessant, auch da ist Vermeidung eigentlich drin.
Ja,
ne? Super lustig.
Das hatten wir doch auch schon mal, Jule. Ne? Wir haben doch auch schon mal festgestellt, dass wir eigentlich immer, selbst wenn
vermeiden.
Wir, genau, selbst wenn wir irgendwas sozusagen nicht vermeiden, vermeiden wir automatisch etwas anderes. Das ist ja die Krux eigentlich an der Geschichte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel besonders harmoniebedürftig bin, dann vermeide ich vielleicht einen Konflikt. Oder umgedreht, wenn ich jetzt besonders Konflikt, wie hat meine damalige in der Supervision gesagt, sehr streitbar bin, glaube ich, streitbar hat er sie verwendet als Wort, wenn ich sehr streitbar bin, dann vermeide ich Harmonie. Ne? So, also das ist doch super spannend. Also wir vermeiden immer irgendwo irgendwas. Und das ist ja jetzt dann also auch vielleicht die Frage, was ist dann vielleicht weniger schmerzvoll eigentlich auch für uns zu vermeiden? Das eine scheint ja weniger schmerzvoll zu sein als das andere. Ne? Es scheint also weniger schmerzvoll zu sein, sich durch die Angst auf dem dunklen Parkplatz durchzudrücken, sich durch die Angst durch diese Spinne durchzudrücken, statt die Angst anzugehen, die soziale Unsicherheit, die aufkommen könnte, wenn ich mich ängstlich zeige, in Bezug auf die Situation auszuhalten. Es ist also ein Abwägen. Welche Komponente ist unangenehmer, sozusagen? Und therapeutisch wäre es ja jetzt dann eigentlich spannend, nicht zu sagen, okay, jetzt musst du halt über den Parkplatz laufen und dich da sicher fühlen, sondern okay, dann zeig dich doch mal authentisch in der schlimmsten Angst, nämlich in dem Fall, exponiert in deiner Unsicherheit vor anderen.
Im Hilfe.
Ja.
Ja, im Hilfe annehmen.
Ja, genau.
Im nicht diejenige sein, die alles selber lösen kann.
Ja, richtig. Super spannend. Es bringt ja jetzt auf eine ganz andere Ebene. Das heißt, manchmal sind quasi die Dinge, die wir denken, die wir da vermeiden, eigentlich vielleicht auch Ausdrücke oder andersrum. Wenn uns Dinge ängstigen und wir sie aber vielleicht trotzdem manchmal tun, vermeiden wir damit etwas anderes, was uns eigentlich viel, viel mehr ängstigt. Ja, let that sink in. Das habe ich auch gerade gedacht. So, wow, okay, das macht auch gerade bei mir nochmal so ein, das habe ich noch nie gedacht. Das ist gerade wirklich ein Aha-Erlebnis für mich.
Ja.
Super spannend.
Ich war noch bei diesem Punkt, den du eben gesagt hast, mit dem wir vermeiden eigentlich immer was. Und hier kommt natürlich meine Wahrheit wieder rein. Weil was ist denn dann wahr, wenn wir eigentlich immer was vermeiden?
Jetzt stell doch nicht solche Fragen, die ich nicht beantworten kann, Julia.
Ja, vielleicht ist es auch manchmal das. Wieso willst du denn vermeiden, dass du darauf keine Antwort hast?
Hm? Ja, super spannend. Deswegen habe ich es ausgesprochen, was ich gedacht habe in dem Moment. Ja, auch das wieder. Ne? Es geht auch wieder um die Außenwahrnehmung. Ah, also auch da.
Balance.
Hallo.
Aber die Frage ist doch, oder ich versuche so ein bisschen für mich so einen Griff dran zu kriegen, worum es dann eigentlich geht.
Vielleicht eine, also das wäre jetzt mein Gedanke dazu, eine Flexibilität zu bekommen, also erstmal ein Bewusstsein zu bekommen, ne? Zu sehen, okay, ich vermeide gerade, was genau vermeide ich eigentlich gerade? Ne? Also auch da, weil das haben wir ja gerade festgestellt, dass es manchmal gar nicht unbedingt um die Vermeidung geht, die wir eigentlich denken, um die es geht, sondern vielleicht auch eine andere Vermeidung im Hintergrund steht und so weiter. Also dass man ganz bewusst quasi hinschaut und dann flexibel wird zu sagen, ich möchte heute, jetzt hier in diesem Moment, die und die Vermeidung angehen und möchte mich genau bewusst dieser Vermeidung stellen und vielleicht morgen auch einer anderen und vielleicht auch akzeptieren, dass es heute okay ist, dass ich mich dieser anderen Vermeidung, der ich mich vielleicht morgen stellen möchte oder übermorgen, heute nicht stelle. Da auch weich mit sich zu bleiben.
Hm.
Vielleicht das?
Ich merke, dass bei mir Vermeidung immer noch echt dieses, ich merke, dass alleine das Wort Vermeidung bei mir so einen auslöst. So ein
darf ich nicht? Oder so ein blödes Wort dafür? Oder was kannst du es beantworten?
Warum überhaupt? Warum überhaupt das? Also ich glaube, Vermeidung ist für mich so ein negatives Label
so negativ
für Verhalten.
Mhm.
Ja. Warum überhaupt? Warum überhaupt das Vermeidung nennen? Warum kann ich nicht sagen, okay, das ist das, was ich aktuell mache? Sei mal dahingestellt, wie es sich interpretieren lässt, weil es ist eine Interpretation. Immer.
Ja, wenn wir es jetzt ganz.
Und was passiert, wenn ich es mal anders mache?
Ne? Hatten wir ja vorhin.
Das ist ja das, was. Genau. So, und was passiert, wenn ich jetzt einfach mal was anderes probiere?
Mhm.
Ne, bei dir mal nicht reinzugehen und zu sagen, ich bin die.
Starke
Kuh, die euch alle beschützen kann.
Ja.
Ne? Und bei mir, ja, okay, ich bin die, die nach Hilfe fragt, die Schutz braucht, die bitte jemanden hätte, der sie begleitet.
Ja.
Das wäre so das andere Tun gewesen. Und vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ich vermeide immer irgendwas. Okay, wenn ich das eine vermeide, vermeide ich das andere.
Ja, du vermeidest.
Wo ist die Linie?
Ja, du vermeidest halt.
Und wer entscheidet?
Moment, wenn du dir jetzt Hilfe quasi suchst, vermeidest du ja selber alleine diese Angst auszuhalten. Ne? Genauso umgedreht, wenn ich jetzt auch gesagt hätte, wie alle anderen Mädels, ah, oh, Hilfe, kann ne, jemand bitte die Spinne wegmachen? Dann hätte ich auch vermieden, diesen Kontakt zu forcieren und mir vielleicht auch die Erfahrung zu ermöglichen, ah, guck mal, ich kann das doch eigentlich auch mit der Spinne, auch mit der Angst. Also ja, wir hätten auch da wieder vermieden. Und vielleicht ist das auch okay. Vielleicht, wie gesagt, das war das, was ich meinte mit Flexibilität. Vielleicht darf es in dem einen Moment die Vermeidung sein und in dem anderen Moment die Vermeidung. Oder andersrum, darf es in dem Moment der eine Selbstschutz sein und in dem anderen Moment der andere Selbstschutz sein. Und das bringt mich gerade noch mal gedanklich zum Anfang zurück. Vielleicht darf ich einfach auch schauen, wie viel Ressource habe ich gerade in diesem Moment wie, ne, wo stehe ich gerade mit meiner Patientin, wie geht's mir gerade? Und ja, da vielleicht davon es auch abhängig machen. Ja. Und es ist okay, dass das heute meine
Gewebe Selbstschutz. Das Muster rauszunehmen.
Ja.
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 Das ist, glaube ich, schön. Vermeidung ist für mich immer ein Auftrag. Ich muss damit etwas tun. Mhm. Ne, ich muss das verändern. Ich muss, Vermeidung ist schlecht, böse, muss ich ändern. Das ist in meinem Kopf oder in meinem System so gewesen, ne? Immer. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das, was diese Schule gemacht hat. Die haben gesagt, wir wollen nicht, dass ihr Kind vermeiden lernt.
Mhm. Ja,
ne,
ja.
Die haben genau, genau in diese, ja, genau, die haben genau in dieses Vermeidung ist schlecht, Vermeidung muss verhindert werden, reingeschossen, in Anführungsstrichen. Und vielleicht ist es genau das. Vielleicht darf ich akzeptieren und auch lernen, dass Vermeidung existent ist und dass ich mit ihr nichts machen muss, sondern dass etwas passieren wird, sobald mein System genug Kapazität hat, um etwas damit zu tun.
Ja. Ja, sehr schön. Summa summarum quasi, Vermeidung können wir nicht vermeiden. Kam mir gerade in den Kopf.
Das finde ich einen sehr schönen Schluss.
Und vielleicht ist das auch völlig in Ordnung. Und vielleicht ist es auch gar nicht negativ. Ja. Sondern es hat auch was sehr Schützendes. Gerade jetzt in Bezug auch auf deine Tochter habe ich dann gedacht, darf ich quasi auch nennen, ne, dass es, worum es quasi ging, welche Vermeidung konkret gemeint war? Ist das okay oder lieber nicht?
Ja.
Mach mal. Ansonsten schneiden wir es raus im schlechtesten Fall. Ja, also ich meinte jetzt, ne, wenn sie jetzt vermeidet, in die Schule zu gehen.
Das hat sie ja gar nicht vermieden. Das war ja nur das, sie hat ja den Konflikt, der in der Schule nicht geklärt gewesen ist, vermieden.
Ja. Okay, na, also sie vermeidet den Konflikt in der Schule, so.
Ja.
Und wenn sie den jetzt nicht vermeiden würde, was macht sie denn dann? Was vermeidet sie denn dann? Ja, dann vermeidet sie, auf sich selbst zu hören, dann vermeidet sie,
ja,
sich selbst den Raum zu geben mit all dem Gefühl, was da ist.
Ja.
Und sie geht vielleicht über eine innere Grenze drüber, vielleicht auch aus der sozialen Anpassung übrigens heraus. Und vermeidet, da haben wir wieder das Thema, ne, eine soziale Abwertung, eine vermeintliche soziale Abwertung. Also es wäre auch ein Vermeiden. Also, ne?
So. Ich glaube, du kannst alles so drehen, dass du irgendwas vermeidest. Das ist genau das, was du sagst. Ne? Ja. Wenn ich möchte, wenn ich dir Vermeidung unterstellen möchte, dann bekomme ich das hin. Und wenn ich, das ist, glaube ich, auch das, was mich so geärgert hat in diesem Gespräch letzten Endes, dass Vermeidung als Totschlagargument genutzt würde, warum es wichtig ist, in die Schule zu gehen, anstatt mal zu sehen, was hat denn das ausgelöst? Warum will sie denn nicht mehr zur Schule gehen? Ja, sie vermeidet den Konflikt, weil, und das ist genau der Punkt, der nicht gesehen wurde, weil sie versucht hat, ihn zu klären und ihr nicht geholfen wurde, weil sie um Hilfe gebeten hat und sie ignoriert wurde, weil sie gesagt hat, ich möchte das bitte klären und sie weggeschickt wurde. Sie hat an drei verschiedenen Stellen mit drei verschiedenen Erwachsenen gesagt, da gibt es einen Konflikt und ich möchte diesen gerne geklärt haben und wurde weggeschickt.
Mhm.
Dass ich dann keinen Bock habe, noch zu einer vierten, fünften, siebten Person zu rennen.
Sehr nachvollziehbar. Absolut.
Finde ich auch, ehrlicherweise. Absolut. So. Aber das hat keiner gesehen, sondern ne, das war ein, nein, sie vermeidet, dass sie, also sie vermeidet, das zu lösen, das nochmal anzusprechen und geht deswegen nicht in die Schule.
Ja.
Ja. Wo vermeidet ihr jetzt gerade hinzusehen?
Ja. Ja, auch spannend. Ja, genau. Ich würde ehrlicherweise total gerne, weil ich habe noch so viele Gedanken zu dem Thema Vermeidung und auch, ne, warum ist es dann jetzt therapeutisch überhaupt sinnvoll, Expositionstherapie zum Beispiel zu machen? Wenn wir doch eh immer irgendwo vermeiden.
Das nehmen wir jetzt gleich auf.
Danke.
Die Folge hier ist rund, aber das nehmen wir jetzt gleich dann auf als nächstes für dann euch Zuhörende darauf die Woche.
Genau.
Genau.
Schaltet wieder ein.
Sehr gut. Damit sind wir am Ende von dieser Folge von Gefühlt gedacht angekommen.
Wenn dich etwas aus dieser Folge berührt hat, Wenn du Gedanken, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen möchtest, dann schreib uns doch einfach.
Das geht über unsere Mail info@gefühlt-gedacht.de oder über Instagram gefühlt.gedacht. Gefühlt dabei immer mit UE. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Und jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache.
Wir sind noch ein junger Podcast und freuen uns deshalb riesig über alles, was uns hilft, weiter zu wachsen.
Über Feedback, über Nachrichten, über geteilte Folgen mit all den Personen, die es vielleicht aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis interessieren könnte. Über ein Follow auf Instagram und natürlich auch über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du uns hörst.
All das hilft uns dabei, zu wachsen und größer zu werden.
Danke, dass du heute dabei warst. Dass du mitgefühlt, mitgedacht und mitgehört hast. Bis zum nächsten Mal bei Gefühlt gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben.